Wir kommen zu unserem 10. Thema, Einführung in die Prophetie, insbesondere in das Buch Daniel und die Offenbarung. Prophetie ist wirklich ein spannendes Thema und Prophetie ist durchaus dazu geeignet, uns zu überzeugen, dass da ein Gott ist, ein Gott, der die Zukunft kennt, ein Gott, der die Geschicke der Welt bestimmt und stark begleitet, beeinflusst. Ja, Prophetie meint, dass eine Person von Gott berufen wird, eben ein Prophet, und er spricht im Namen Gottes. Mit Prophetie verbinden wir vielfach den Blick in die Zukunft, dass uns etwas offenbart wird, mitgeteilt wird, was erst in Zukunft geschehen soll. Tatsächlich beschäftigen sich Propheten auch mit der Vergangenheit, mit der Gegenwart und der Zukunft. Propheten rufen das Volk zur Umkehr auf, das ist der Bezug auf die Gegenwart. Propheten erklären, wie kam es zu gewissen historischen Situationen, das ist der Bezug zur Vergangenheit. Der Prophet interpretiert die Vergangenheit, er erklärt, weil jemand mit Gott gegangen ist, deswegen hat Gott gesegnet, oder weil jemand eben sich gegen Gott aufgelehnt hat, deswegen ist eine schwierige Situation eingetreten. Das finden wir zum Beispiel beim Propheten Jeremia, wo er erklärt, dass das Volk jetzt diese Bedrängnis durch die Babylonier erfährt und eingenommen wird von den Babyloniern, weil sie Gott nicht treu waren. Also Jeremia blickt im Auftrag Gottes zurück auf die Vergangenheit und erklärt noch einmal die Vergangenheit und begründet dadurch also den gegenwärtigen Zustand des Volkes. Der Prophet ruft zur Umkehr auf, zur Hinwendung zu Gott. Das ist der Bezug zur Gegenwart, aber der Prophet offenbart auch, was in Zukunft geschehen soll. Deswegen Prophetie ist sehr, sehr spannend, sehr beeindruckend, vor allem dann, wenn Prophetie bereits in der Vergangenheit geschehen ist. Wir blicken zurück auf diese Prophezeiung, wir blicken aber bereits auch zurück auf die Geschichte und können so Prophezeiung und Erfüllung in der Geschichte vergleichen. Das macht es natürlich besonders spannend und überzeugend. Wir steigen ein mit dem ersten Bibeltext, Jesaja 46, 9 bis 10. Gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Gott sagt hier, er verkündigt von Anfang an das Ende. Also von Beginn an, wie es am Schluss ausgehen wird. Oder es wiederholt sich hier von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Und er sagt, schaut her, ich bin Gott und sonst keiner. Nur ich kann das. Und er nimmt das als Kriterium her, um zu sagen, hey, nur ich kann das. Es ist ein Beweis letztendlich meiner Gottheit. Ja, und dass wir Menschen das nicht können, ich glaube, das liegt auf der Hand. Und wer davon nicht überzeugt ist, der nehme doch einen Würfel zur Hand und probiere, einen Wurf nach den anderen vorherzusagen. Ja, das gelingt im Grunde genommen nicht. Selten, dass wir zwei, drei Würfe vorhersagen können, vorher erraten können. Aber eine wirkliche, zuverlässige Vorhersage, unmöglich. Ein anderes Beispiel wäre der Wetterbericht. Ja, wir schaffen es mit Mühe und Not, so das Wetter auf 7 Tage vorherzurechnen und dann wird es sehr vage und ungewiss. Also die Vorhersage der Zukunft ist uns Menschen nicht möglich. Das kann nur Gott selber. Und er sagt es hier eben auch. Er begründet seine Gottheit damit. Im zweiten Petrusbrief, dort haben wir den Abschnitt schon einmal gelesen, ganz am Anfang, wo es um die Bibel geht. Ich möchte nur noch einmal darauf verweisen. 2. Petrus 1,19. So halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Ja, also das prophetische Wort, das Gott durch seine Propheten gegeben hat, das uns die Zukunft offenbart, das ist wie ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Es gibt uns Orientierung, es gibt uns Sicherheit. Wir wissen, wohin die Reise geht, an einem dunklen Ort. Und der dunkle Ort, das ist diese Welt, das ist diese Erde, wo wir Unsicherheit erfahren. Das prophetische Wort gibt uns daher Sicherheit, Orientierung, Ausblick. Ja. Vielfach wird Prophetie ja auch damit verbunden, dass es um schreckliche Ereignisse geht. Es geht um das Gericht Gottes und es geht um den Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen den Gegnern Gottes und denen, die auf der Seite Gottes stehen. Und viele gegenwärtige Ereignisse werden betrachtet und Verbindungen werden hergestellt, was ja auch in Ordnung ist, aber prophetische Ereignisse mit gegenwärtigen Ereignissen zu verbinden, bedarf einer großen Sorgfalt. Der Bibeltext muss sehr genau ausgelegt werden und man muss auch vorsichtig sein. Viele haben sich darin schon geirrt. Man neigt dazu, gegenwärtige Ereignisse zu sehr zu betonen. Aber der Sinn und Zweck der Prophetie ist, Licht zu geben, Orientierung zu geben. Und wir werden das dann auch, wenn wir uns am Schluss noch ein wenig Gedanken machen über Daniel und Offenbarung, werden wir das noch einmal vertiefen. Aber ich möchte hier den Bibeltext aus Lukas 21, Vers 28 lesen. Ich denke, wenn wir uns mit Prophetie beschäftigen, müssen wir das immer im Auge behalten. Dort in Lukas 21, Vers 28 spricht Jesus: Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Also Jesus redet dort von Kriegen und von Verwüstungen und ja, schrecklichen Dingen, die geschehen sollen, Seuchen, Erdbeben, Hungersnöten und so weiter. Schreckliche Dinge, die geschehen, bis Jesus dann wiederkommt. Aber er sagt, das alles soll uns nicht den Mut rauben, das alles soll uns nicht in Verzweiflung stürzen. Wir sollen uns nicht mit den schrecklichen Ereignissen dieser Welt zu sehr belasten und beschäftigen, sondern er sagt, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Ja. Wir wissen, wenn das geschieht, lasst euch von der Last nicht niederdrücken, erhebt euch, blickt zum Himmel empor, wie einer, der es leicht hat im Leben, wie einer, der sich freut auf eine kommende Sache, denn wir freuen uns auf das Kommen von Jesus. Unsere Erlösung naht. Ja. Das ist Sinn und Zweck der Prophetie. In Hebräer Kapitel 1, Vers 1 lesen wir, nachdem Gott in den vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten. Also durch die Geschichte hindurch, Mose wird bereits als Prophet bezeichnet und das geht durch die Geschichte des Alten Testaments hindurch, hat Gott immer wieder Propheten zum Volk gesandt, die dem Volk eine Botschaft gaben, vielfach eine Botschaft der Umkehr, vielfach eine Kritik an den gegenwärtigen Zuständen, teilweise ein Rückblick in die Geschichte und auch ein Ausblick auf die Zukunft. Gott hat zur Zeit des Alten Testaments durch die Propheten geredet. In einer Rede, die Jesus hält, in Matthäus 23, Vers 34, erwähnt er unter anderem: Siehe, darum sende ich zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Er sendet Propheten, und wenn wir den Zusammenhang hier noch dazu nehmen, den zweiten Teil des Verses, dann heißt es: Also ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte, und etliche von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen, und etliche werdet ihr in euren Synagogen geißeln und sie verfolgen und von einer Stadt zur anderen und so weiter. Das heißt, Jesus redet davon, dass er Propheten schicken wird und dass diese Propheten wiederum nicht angenommen werden. Und das ist zukünftig. Das heißt, Prophetie, Propheten nach der Zeit von Jesus sind möglich. Das ist, entspricht der Schrift. Wenn wir im Matthäus-Evangelium weiterlesen und diese berühmte Endzeitrede von Jesus lesen, Matthäus 24, dann lesen wir dort vielfach, dass er vor falschen Propheten und auch vor falschen Christusen warnt. Falsche Propheten deutet aber auch darauf hin, dass es auch richtige gibt. Denn sonst würde Jesus an der Stelle sagen, es wird nie wieder Propheten geben. Aber Prophetie ist weiterhin möglich. Gott kann immer noch Menschen berufen und durch sie zu uns reden. In Jona Kapitel 1, Vers 1, dort lesen wir genau von einer Berufung eines Propheten. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Hier erfahren wir, dass Jona, der Sohn des Amittais, einen Auftrag von Gott bekommt. Er wird berufen zum Propheten. Und das ist schon etwas, also ein wesentlicher Hinweis, ein spannender Hinweis, denn der Jona beschließt nicht selber nach Ninive zu gehen. Wenn wir das Buch weiterlesen, erfahren wir, dass er überhaupt kein Interesse hat, nach Ninive zu gehen. Er versucht, vor seinem Auftrag zu fliehen und in die andere Richtung zu gehen. Ninive war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Das waren die ultimativen Feinde, militärisch bei weitem überlegen. Und in diese Hauptstadt sollte Jona gehen und ihnen eine Botschaft des Gerichts und damit verbunden auch eine Botschaft der Umkehr bringen. Oder einen Appell zur Umkehr bringen. Aber es war der Herr, es war Gott selber, der Jona berufen hat. Das Wort des Herrn erging an Jona. Es war nicht Jona. Und so, keiner der Propheten hat sich selber zum Propheten gemacht. Keiner der Propheten konnte hergehen und sagen, ich hole mir ein Wort vom Herrn. Oder ich offenbare euch die Zukunft. Oder es ist meine Kraft. Die Propheten sprachen immer getrieben vom Heiligen Geist. Die Propheten konnten Gott nicht zwingen, eine Botschaft zu geben. Sie konnten Gott befragen, sie konnten Gott um ein Wort bitten. Aber es war immer die Entscheidung des Herrn, ob er dieser Bitte nachkommt oder nicht. Er war es, der die Propheten berufen hat. Er war es, der die Botschaft gab. Er bestimmte den Zeitpunkt, wann das geschieht. Er bestimmte auch, an wen die Botschaft ging. Kleine Klammer, wenn wir das vergleichen mit Wahrsagern und sonstigen Personen, die irgendwelche Praktiken treiben, die gewisse Künste sich aneignen, dann merken wir hier einen krassen Gegensatz. Bei diesen Personen geht es von den Personen aus. Sie können bestimmen, wann und wie und wo. Bei den Propheten bestimmt es der Herr. Ein wichtiger und wesentlicher Unterschied. Klammer wieder geschlossen. Ja. Die Berufungen der Propheten, das ist durchaus etwas Spannendes. Ich möchte hier noch auf den Propheten Jeremia verweisen. Und Gott beruft den Jeremia, das ist Jeremia Kapitel 1. Und in dieser in diesem Berufungsabschnitt hier, da wird dem Jeremia auch schon bewusst gemacht, dass sein Wirken ein schwieriges Wirken sein wird. Sein Auftrag wird schwierig zu erfüllen sein. Es wird ein Kampf sein, denn das Volk wird ihn nicht hören wollen. Ja. Gegen Ende dieser Berufung in Jeremia Kapitel 1, 18 und 19, dort heißt es, siehe, ich mache dich heute zu einer festen Stadt, zu einer eisernen Säule, zu einer ehernen Mauer, gegen das ganze Land, gegen die Könige von Juda, gegen ihre Fürsten, gegen ihre Priester und gegen das Volk des Landes. Und sie werden zwar gegen dich kämpfen, aber sie werden dich nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu erretten. Der Jeremia hat einen schweren Auftrag bekommen. Der Jeremia, ich glaube, der hatte auch großen Respekt vor dieser Aufgabe. Er wollte das nicht unbedingt machen. Aber Gott hat ihm verheißen, wenn du das machst, diese Aufgabe, es wird auch für dich die Errettung bedeuten. Ich denke, das gilt auf jeden Fall für die große Errettung, für die Erlösung, die Gott bereitet hat, für das ewige Leben, das er dem Jeremia gibt. Aber interessanterweise auch im Buch Jeremia selbst lesen wir schon davon, dass Gott ihm treu war. In Jeremia Kapitel 40, in den ersten Versen, erfahren wir, dass der Jeremia in Rama war mit allen anderen oder mit sehr, sehr vielen anderen aus dem Volk. Und sie waren dort angekettet und vorbereitet zur Wegführung nach Babylon. Und ich stelle es mir so vor, dass der Jeremia angekettet ist und dann gibt es Spötter links und rechts, die sagen, ja Jeremia, was hat das jetzt alles gebracht, dein Auftrag und deine Verkündigung und immer wieder diese Miesmachereien, diese negativen Botschaften, die du gebracht hast. Der Jeremia hat sich vielleicht selber diese Frage gestellt. Ja, was hat das alles gebracht? Jetzt sitzen wir da bereit zur Wegführung. Und in dem Moment kommt der Oberste der Leibwache, der Babylonier, denn er hat den Auftrag bekommen, den Jeremia freizulassen. Und er geht her, er schließt ihm auf, er lässt ihn frei und er sagt, Jeremia, du bist ein freier Mann. Wenn du willst, kannst du mit uns kommen oder wenn du möchtest, kannst du hier bleiben. Jeremia, du bist frei. Wir erinnern uns noch einmal, was hat der Herr zum Jeremia gesagt? Sie werden gegen dich kämpfen, aber sie werden dich nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu erretten. Ja, das ist die Botschaft Gottes. Der Herr errettet. Der Herr errettet die Propheten und der Herr errettet auch diejenigen, die auf die Propheten hören. Das finden wir auch in Jona Kapitel 3, Vers 4. Denn dort heißt es, Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Schlussendlich kommt Jona in Ninive an. Und Jona geht tatsächlich in die Stadt und verkündigt die Botschaft. 40 Tage noch und Ninive wird zerstört. Und die Leute aus Ninive hören auf diese Botschaft und bekehren sich, flehen Gott um Erbarmen an und Gott ist gnädig. Und er gewährt der Stadt eine weitere Zeit, wo sie leben kann und also, oder wo sie existieren kann, bis sie schlussendlich viel später, angekündigt durch den Propheten Nahum und ausgeführt durch die Babylonier, zerstört wird. Aber wer auf die Propheten hört, der tut Gutes. Und wer auf die Propheten hört, der wird umkehren zu Gott und Gott wird ihn erretten. Hier bei Jona, das ist eine klassische Prophetie. Also Prophetie, es gibt verschiedene Arten von Prophetie. Das hier bei Jona, das bezeichnen wir als klassische Prophetie. Klassische Prophetie bezieht sich auf die gegenwärtige Zeit des Propheten, auf seine Zeitgenossen und blickt nur eine kleine Weile in die Zukunft. Klassische Prophetie verwendet auch wenig Symbolik und ist daher auch einfacher vielleicht zu interpretieren. Es gibt bei klassischer Prophetie einen Sonderfall, könnte man sagen, denn diese Prophetie ist auch eine oder vielfach eine bedingte Prophetie, so wie wir das hier beim Beispiel von Jona sehen. Die Bedingung wird nicht immer genannt, manches Mal schon, manches Mal nicht. Hier bei Jona wird sie nicht genannt, aber die Menschen kehren um und diese Aussage, in 40 Tagen wird Ninive zerstört, tritt nicht ein. Also sie war an diese Bedingung geknüpft, dass die Assyrer, die Nineveiten, tatsächlich weiterhin auf ihrem Kurs bleiben, auf ihrem gottfernen Kurs, dann wäre Nineveh zerstört worden. Sie blieben aber nicht auf dem Kurs, sie bekehrten sich zu Gott und so war Gott gnädig. Also die Ankündigung, in 40 Tagen wird Nineveh zerstört, war so gesehen keine falsche Ankündigung. Sie war an eine Bedingung geknüpft. Und das finden wir auch immer wieder in der Bibel eben. Ja. Also klassische Prophetie auf die gegenwärtige Zeit bezogen des Propheten und also vielfach mit Bedingung. Und dann gibt es aber auch apokalyptische Prophetie. Apokalyptische Prophetie, die bezieht sich jetzt nicht auf die Gegenwart des Propheten, sondern die bezieht sich auf eine ferne Zeit. Bezieht sich auf das Ende der Welt, bezieht sich auf Gottes großen Erlösungsplan und endet auch mit Gottes großem Heil, das er bereitet. Also Stichwort neuer Himmel, neue Erde, Stichwort Reich Gottes, Stichwort Endgericht. Also apokalyptische Prophetie beschäftigt sich auch mit dem letzten großen Gericht, wo Gott bringen wird. Apokalyptische Prophetie verwendet viel Symbole und diese Symbole müssen gedeutet werden mit Hilfe der Bibel. Entweder finden wir dann in dem Buch, wo eben diese apokalyptische Prophetie verwendet, die Erklärung dazu, oder wir finden sie irgendwo in anderen Teilen der Bibel. Wir können die Symbole nicht einfach nach Gutdünken und Belieben auslegen. Eine Art, wie wir das manches Mal eben in dieser Prophetie finden, ist, dass es dort einen Engel gibt, der diese Botschaft erklärt. Da ist zum Beispiel der Daniel, der eine Vision hat und in dieser Vision Tiere sieht. Er möchte dann aber wissen, was es bedeutet und geht dann her und fragt einen Engel, der auch diese Vision sieht, der da daneben steht, und fragt diesen Engel, was es denn bedeutet. Ja. Und der Engel erklärt es ihm. Das ist der sogenannte Deuteengel oder Angelus Interpres, ja, also der ihm diese Botschaft auslegt. Es gibt dann noch einen Bereich in der Prophetie, das ist messianische Weissagung, messianische Prophetie. Das sind Aussagen über den Messias, und die finden wir interessanterweise bei Propheten, die finden wir in apokalyptischer Prophetie, die finden wir aber auch in anderen Abschnitten wie in den Geschichtsbüchern oder in der Weisheitsliteratur, also in den Büchern Mose oder in den Psalmen. Die apokalyptische Prophetie, dazu zählen die Bücher Daniel, Offenbarung und Sacharja, könnte man auch gut dort einordnen. Ja, hier noch ein Beispiel aus dem Buch Daniel, wo wir eben einen kleinen Abschnitt aus dieser apokalyptischen Prophetie sehen. Und da sehen wir, dass Daniel hat große Tiere gesehen, Daniel 7, 17 bis 18. Jene großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten, dass vier Könige sich aus der Erde erheben werden. Aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen, und sie werden die Königsherrschaft bis in die Ewigkeit behalten. Ja, bis in alle Ewigkeit. Daniel hat vier große Tiere gesehen, und der Engel, der erklärt das an dieser Stelle, dass diese vier Tiere vier Könige bedeuten. Ja. Und wir sehen hier auch schon, die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen, und sie werden die Königsherrschaft bis in die Ewigkeit behalten. Das ist der große Ausblick auf die große Erlösung, die Gott bereitet. Das ist diese Schau des Erlösungsplans im vollen Umfang. Nicht mehr bezogen auf also auf das Schicksal eines Volkes und den Ausblick eines Volkes, sondern das bezieht sich jetzt auf die ganze Welt. Es geht um Gottes Reich. Ja. Ja, ich möchte mit euch noch einen Blick werfen auf die Bücher Daniel und Offenbarung. Die spielen für uns eine große Rolle. Ich möchte aber an der Stelle auch hinweisen darauf, dass auch andere Propheten sehr, sehr wertvoll sind und auch andere Propheten durchaus auch Botschaften für die letzte Zeit haben. Ich möchte hier an der Stelle nur den Propheten Jesaja erwähnen. Der Prophet Jesaja erklärt uns ungefähr 700 Jahre bevor Jesus kommt, wie Gott die Erlösung bereiten wird. Und hier ist Jesaja 53 ein ganz besonderes Kapitel, weil wir dort sehen, dass der Knecht des Herrn, er wird Erlösung bewirken, indem er sein Leben gibt und die Strafe trägt. Genau, also Jesaja sehr, sehr lesenswert und sehr wert, sich damit zu beschäftigen. Auch die anderen Propheten, aber Daniel und Offenbarung sind deswegen für uns auch von besonderem Interesse, weil sie die Geschichte der Welt zeigen. Und wir davon ausgehen, dass wir bereits, und das kann man aus diesen Büchern durchaus sehr gut heraussehen, dass wir bereits dem Ende sehr nahe sind. Deswegen ist Daniel und Offenbarung für uns von großer Bedeutung und Relevanz, weil es sich auf unsere Zeit bezieht und wir uns darin sehr stark wiederfinden. Und es gibt uns eben Licht und Orientierung in dieser Zeit. Ja, ich möchte jetzt noch einen kleinen Blick werfen auf das Buch Daniel und dann auf das Buch der Offenbarung. Wenn ihr die Zusatzmaterialien betrachtet, dann werdet ihr dazu noch mehr Informationen finden. Aber hier, ja, das Buch Daniel. Versuche jetzt den Pointer zu aktivieren. Ja, hier haben wir Daniel in der Geschichte eingeordnet. Ja. Daniel hat oder das Buch Daniel beginnt mit 605 vor Christus, mit der Wegführung des Daniels und nach Babylon. Er war bei der ersten Wegführung dabei. Und das Buch endet dann mit 536, mit der letzten großen Botschaft, die Daniel empfängt. Und wir sehen hier schon, der Daniel hatte durchaus Zeitgenossen wie den Hesekiel oder den Jeremia, die parallel zu ihm wirkten, allerdings an anderen Orten. Ja, der Daniel war in Babylon, er war weggeführter, Gefangener, und der Tempel in Jerusalem, der wurde hier zerstört. Also Daniel lebte 586 vor Christus. Der Daniel lebte durchaus in einer Zeit, wo Israel zerstört war, Jerusalem zerstört war, alles war weg. Und seine Sehnsucht war danach, dieses Reich Gottes wieder aufzurichten. Seine Sehnsucht war, dass Israel wiederhergestellt wird. Seine Sehnsucht war, dass der Tempel wieder kommt und wieder, dass dort wieder Anbetung stattfindet und Begegnung mit Gott stattfindet. Und das sehen wir auch durch das Buch Daniel durch. Das war immer wieder Thema für Daniel, seine Sehnsucht nach dieser Wiederherstellung. Und er sieht dann in den Visionen, dass zwar Jerusalem wiederhergestellt wird, aber dass dieser große Heilsplan Gottes noch eine ganz andere Ausdehnung hat, wie er sich wahrscheinlich erhofft hatte. Er hatte gehofft, dass das viel schneller geht. Ja, also Daniel aus dem 6. Jahrhundert, einer der Weggeführten von Israel in Babylon. Das Buch Daniel enthält geschichtliche Abschnitte und apokalyptische, prophetische Abschnitte mit viel Symbolik darin, die ausgelegt werden muss. Geschichtliche Abschnitte beziehen sich wirklich auf die Zeit von Daniel. Das ist etwas, was er erlebt hat. Das sind Personen, denen er begegnet ist. Und diese geschichtlichen Abschnitte zeigen uns auch, dass Gott mit den Weggeführten war in Babylon, obwohl sie also eben weggeführt waren, Gott ihnen gesagt hat, durch Jeremia, der Bund ist gebrochen, ihr seid jetzt vom Land weggeführt, aber Gott war mit denen, die ihm treu waren, auch eben in diesem Exil. Und so erzählen uns auch diese Abschnitte des Buches Daniels, die jetzt aber eben sich auf seine Zeit und seine Geschichte bezogen, erzählen uns, wie Gott mit ihnen war, wie Gott mit ihnen, also auch ihnen gegenüber treu war. Und dass die Menschen, die dann diese letzte Zeit erleben, von denen die prophetischen Abschnitte im Buch Daniel reden, dass diese Menschen sich auf diese Treue Gottes ebenso verlassen können, wie es Daniel und seine Gefährten getan haben. Ja, das Buch Daniel hat einen starken Bezug zum Ende der Welt. Das sehen wir in Daniel 2,28. Dort heißt es, es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Mit deinem Traum und den Gesichten deines Hauptes auf deinem Lager verhielt es sich so. Und dann beginnt der Daniel, den Traum, den der König Nebukadnezar hatte, auszulegen. Das werden wir uns dann im nächsten Abschnitt ansehen. Aber hier Daniel 2,28, der Traum, die Botschaft bezieht sich oder erzählt dem Nebukadnezar, was am Ende der Tage geschehen soll. Und das sehen wir dann ganz klar in Daniel 2,44. Aber in jenen Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird, und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Also das Ziel des Buches Daniels ist Gottes Reich. Dorthin geht die Reise. Ja. Und dann noch ein interessantes Detail zum Buch Daniel, Daniel Kapitel 12, Vers 4. Dort heißt es, du aber Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zum Ende, bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Das Buch Daniel sollte versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Und dann erst würde es verstanden werden. Das hat im frühen 19. Jahrhundert gab es Personen, die dann tatsächlich das Buch Daniel entschlüsselt haben, verstanden haben. Also eine Person davon ist William Miller, und die dann zunächst, die Deutung der Prophetie war zunächst noch falsch. Sie dachten, Daniel zeigt ihnen die Wiederkunft von Jesus an, aber sie mussten dann feststellen, dass Daniel den letzten Abschnitt der Geschichte anzeigt. Das werden wir dann bei Daniel 8 noch sehen. Aber sie konnten diese Prophezeiungen entschlüsseln, sie verstanden die Zeitabschnitte, die es bedeutet, und schlussendlich verstanden sie auch korrekt, welche Ereignisse damit angedeutet waren. Das ist das Buch Daniel, versiegelt bis zum 19. Jahrhundert, und das Buch Daniel nennt das die Zeit des Endes. Und alleine mit diesem Hinweis können wir schon sehen, dass wir tatsächlich dem Ende entgegengehen. Das zweite Buch, das uns prophetisch auch immer wieder sehr beschäftigt, ist die Offenbarung. Es ist das einzige prophetische Buch im Neuen Testament, das einzige Buch, das sich von vorne bis hinten mit Prophetie beschäftigt. Prophetische Abschnitte finden wir aber auch in anderen Büchern, in den Evangelien oder teils auch in den Briefen. Ja, da muss man sagen, es ist die Offenbarung von Jesus Christus. So beginnt das. Offenbarung 1, Vers 1. Es ist die Offenbarung von Jesus Christus. Es ist nicht die Offenbarung von Angst und Schrecken. Es ist die Offenbarung von Jesus Christus. Wenn wir uns hier die Zeit anschauen, in der die Offenbarung verfasst wurde, dann sehen wir, dass die Offenbarung vielleicht das letzte Buch war, wo eben geschrieben wurde. Man ist sich aber hier bei der Datierung vor allem von dem Evangelium des Johannes und der Offenbarung nicht ganz sicher. Möglicherweise war die Offenbarung das letzte Buch, das geschrieben wurde. Und das etwa 95 nach Christus. Johannes war verbannt auf die Insel Patmos, weil man ihn ja, also weghaben wollte. Man wollte nicht mehr, dass er seinen Einfluss auf die Gemeinden und auf die Menschen ausübt, sondern man wollte ihn weghaben, dass sein Einfluss gebannt war. Aber er empfängt dann in diesem Exil wiederum, empfängt er die Offenbarung. Und durch die Offenbarung geht sein Wirken weit über seine Zeit hinaus, bis in unsere Zeit heute. Das ist die Offenbarung von Jesus Christus. Wir sehen hier, also das sind so die letzten anderen Bücher, die geschrieben wurden. Und er schreibt seine Schriften dann am Schluss. Ja. Jetzt 95 nach Christus etwa. Wir sehen hier, dass im jüdisch-römischen Krieg Jerusalem 70 nach Christus zerstört wurde. Auch wiederum war der Tempel zerstört. Eine interessante Parallele zum Buch Daniel. Jesus und seine Jünger gehen einmal auf den Ölberg. Wir können das Ganze in Matthäus Kapitel 24 lesen. Und Jesus sagt ihnen, wo sie am Ölberg sitzen und auf Jerusalem und den Tempel hinüberblicken, sagt den Jüngern, da wird alles zerstört werden, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und die Jünger fragen dann, wann wird das geschehen und was ist das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Welt? Also wo Jesus ihnen sagt, da wird alles zerstört werden, dann schließen die Jünger sofort daraus, das ist das Ende der Welt. Und dann kommt Jesus wieder. Und es gibt auch im Alten Testament Prophezeiungen, die das durchaus verknüpfen. Kampf um Jerusalem, und der Herr kommt und tritt für sein Volk ein, und das ist das Ende der Welt, Sacharja 14. Jetzt ist 70 nach, ist Jerusalem zerstört worden, aber es war nicht das Ende der Welt. Die Welt existierte weiter. Für die Jünger war es vielleicht damals schon etwas klarer, vielleicht auch nicht. Für viele Gläubige, stelle ich mir vor, war es überhaupt nicht klar, dass das Ende der Welt noch nicht gekommen war. Und sie waren am Überlegen und hatten Fragen. Ja. Und in diese Fragen hinein schreibt der Johannes die Offenbarung von Jesus Christus und sagt damit, das ist jetzt das Hinwegnehmen der Decke, das Enthüllen von Jesus. Das ist jetzt die Offenbarung von Jesus. Interessanterweise schreibt der Johannes in seinem Evangelium keine Endzeitrede von Jesus, aber dafür schreibt er ein ganzes Buch über das Kommen von Jesus. Das Hinwegnehmen der Decke, das Enthüllen, die Offenbarung von Jesus Christus. In der Offenbarung finden wir viele Abschnitte drinnen, die eben von Ereignissen reden, von Kämpfen, von Gerichten, die über die Erde gehen, einer heftigen Auseinandersetzung um die wahre Anbetung. Aber das Ziel auch dort ist nicht sind nicht diese Kämpfe, das Ziel ist das Kommen von Jesus Christus. Das Ziel ist der neue Himmel und die neue Erde, Offenbarung 21, Vers 1. Ja. Auch die Offenbarung ist ein prophetisches Buch, ein apokalyptisch-prophetisches Buch. Sie hat also sehr viel Symbolik drinnen und man braucht letztendlich die gesamte Bibel, Altes Testament und Neues Testament, um die Offenbarung zu entschlüsseln, ja, um zu verstehen, was sie uns sagt. Und man braucht vor allem das Buch Daniel dazu, denn Daniel und Offenbarung, die hängen zusammen. Das sind wie zwei Zahnräder, die ineinander greifen. Und wir aus dem Buch Offenbarung sehen wir immer wieder auch starke Bezüge zum Buch Daniel. Ja. Deswegen, also diese beiden Bücher, Daniel und Offenbarung, sind deswegen für uns von großem Interesse, weil sie wirklich bis zum Ende gehen und wir es so verstehen, dass wir in dieser Zeit des Endes bereits leben und dass Jesus bald wiederkommen wird. Ja, damit sind wir am Ende dieses Abschnitts angekommen. Prophetie ist ein Beleg für die Echtheit der Bibel. Gott zeigt uns durch die Prophetie das wunderbare Ende, zu dem er sein Volk führen wird. Wir finden darin Zuversicht und Hoffnung. Und die Einladung gilt uns allen: Lasst uns auf die Stimme der Propheten hören.